Ich freue mich, das heutige Gespräch mit Saskia von Liniert Kariert zu führen. Sie ist Lehrkraft, Kolumnistin, Autorin und Podcasterin. Ihre Tipps rund um die Schule auf Augenhöhe gehören in jedes Klassenzimmer. Hey Saskia, ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben eine große Gemeinsamkeit. Wir setzen uns beide ein für Beziehung auf Augenhöhe im Klassenzimmer. Wir sind beide Lehrkräfte, wir sind beide Mamas von drei Kindern. Wir begleiten Kinder zu unterschiedlichen Themen, auch außerhalb der Schule. Also wir kriegen Einblick in Familien und ich freue mich so heute, mich mit dir darüber zu unterhalten, was es bedeutet, eine Beziehung auf Augenhöhe zu pflegen im Klassenzimmer. Und ich möchte mit der Frage einsteigen, weil das für mich so, so wichtig ist. Sicherheit und Vertrauen im Klassenzimmer. Wie das gelingt und was dir da wichtig ist, so einen sicheren Hafen im Klassenzimmer zu bieten.
Ja, eine super Einstiegsfrage. Erstmal danke, dass ich zu Gast sein darf. Ich freue mich ja immer, wenn ich eine Fläche bekomme, um mein wichtiges Thema unter die Leute zu bringen oder unser wichtiges Thema in dem Fall. Und ja, freue mich auf das Gespräch. Und ja, das ist ja letztendlich schon genau ein ganz, ganz wichtiger Kern von beziehungsorientiertem Arbeiten, dass es eben darum geht, eine Atmosphäre, eine Lernatmosphäre zu schaffen, die getragen ist von Vertrauen und Sicherheit. Denn das weiß man ja aus vielen Studien mittlerweile, die viele Jahrzehnte alt sind, tatsächlich schon, dass nur in einem solchen Setting wirklich nachhaltig gelöstes Lernen stattfinden kann. Also Lernen kann auch unter widrigeren Bedingungen stattfinden, aber eben mit Bedingungen, die Kinder vor ganz, ganz große Hürden stellen und dann am Ende auch uns Lehrkräfte. Und darum ist es so wichtig, dass Kinder angstfrei und gelöst sich in diesem Klassenzimmer bewegen, um ihre Energie darauf verwenden zu können, was gerade an Entwicklung und Lernprozess ansteht und nicht ihre Energie einsetzen müssen, um, ach, kann ich das jetzt von mir zeigen oder wird das irgendwie negativ, geahndet? Ist das jetzt okay? Kann ich das machen? Da fließt viel zu viel Energie dann in diese Punkte, wenn wir uns dem nicht widmen. Und darum ist es so wichtig. Und ich habe ja das große Glück, und genau darum habe ich diese Schulform auch gewählt, Grundschullehrkraft zu sein. Das heißt, ich empfange die Kinder das erste Mal in Schule. Also ich bin die erste Lehrperson, auf die sie in ihrem Bildungsweg so treffen, also in ihrem schulischen Bildungsweg. Und ich finde das immer ganz, ganz toll, weil ich habe so viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich darf wirklich von Anfang an dieser sichere Hafen werden, darf diese Bindung zu ihnen aufbauen. Und das Schöne ist, dass gerade so als Erstklasslehrkraft man schon einen Blick drauf haben muss, aber sich das auch einfach ergibt, weil diese Kinder kommen in dieses total neue Setting Schule mit all dem, was da auf sie einströmt, neuer Ort, neue Menschen, neue Lerngruppe, neue Tagesabläufe, Rituale, Regeln. Und die suchen nach einem Leuchtturm, ne? Die suchen nach der Person, die sagt, guck mal, hier geht's lang. Ich nehme euch an die Hand. Und das macht es mir natürlich leichter, weil diese Kinder wirklich nach dieser Beziehung sehr, sehr doll suchen in dieser besonderen Situation. Und das sind kleinste Situationen von, wie komme ich in so ein Klassenzimmer rein, ne? Was habe ich für eine Ausstrahlung, wenn ich da rein komme, wie begrüße ich diese Kinder, wie gehe ich auf sie ein, wie wirkt mein Klassenzimmer ein, hey, ich habe mich auf euch gefreut heute, wie geht's euch denn? Also so diese ersten Andockpunkte, wenn wir uns das erste Mal begegnen am Tag, das ist so ein Momentum, das ich bis in die vierte Klasse mitnehme, also diese freudige Begrüßung und dieses, hey, schön bei euch zu sein. Und, oder auch mal zu sagen, oh, ich hatte heute irgendwie einen murkseligen Schultag, aber schön, dass wir uns jetzt heute sehen. Und wie geht's dir denn? Das ist ein Ritual, das ich bis in die vierte Klasse pflege. Die vierte Klasse ist bei uns die letzte Grundschulklasse in Niedersachsen. Und um gleich so eine Atmosphäre zu schaffen von das, wie es mir hier geht, ist auch wichtig, ne? Also, dass, wenn ich das als Kind erfahre, dass dass ich äußern darf, wie mir gerade zumute ist und dass das überhaupt diese Person da vorne interessiert, was mit mir gerade ist, ist so ein Ritual und so ein Moment, den ich immer aufnehme und von Klasse 1 an durchführe. Und das ist so ein erster Moment zum Beispiel, ne? Aber immer dann, wenn ich mich auf Augenhöhe begebe, tatsächlich auch physisch, also wenn ich mit Kindern arbeite, schaue ich, dass ich nicht da oben spreche und die Kinder sitzen irgendwo da unten, sondern einfach natürlich eine physische Augenhöhe herstelle. Aber wann immer ich im Klassenzimmer frage, wie geht es dir, was brauchst du, was ist dein Ziel, was möchtest du schaffen, oder auch, was möchtet ihr als Lerngruppe erreichen, was können wir machen, passiert ein Beziehungsmoment, und davon gibt es dann sehr, sehr viele im Schulalltag. Und ja, das schafft einfach ein Gefühl von, ich als Person bin hier wichtig. Und ich glaube, das ist so das tragende Gefühl, würde ich sagen.
Das ist das Allerwichtigste. Und es braucht ja viel auch Energie, um das bieten zu können und um die Kinder anstrahlen zu können, um immer lächeln zu können, um immer auch wohlwollend zu sein. Wie schaffst du das, die eigenen Sorgen, die eigenen Herausforderungen, die vielleicht eine halbe Stunde zuvor noch zu Hause in der eigenen Familie passiert sind, nicht ins Klassenzimmer zu nehmen? Es passiert ja Lehrpersonen so oft, dass sie einen schlechten oder einen schwierigen Morgen hatten zu Hause oder vielleicht einen chaotischen, einen zu lebendigen Morgen und sich dann zu sammeln und für diesen Moment, den du vorhin so schön beschrieben hast, für diesen Moment bereit zu sein und nur das Kind zu sehen und dem Kind zu signalisieren, ich bin jetzt da für dich, ich bin stark für dich, du kannst mit allem, was du brauchst, zu mir kommen. Das braucht ja ganz, ganz viel Energie. Wie absolut, gelingt ja. dir das?
Du hast was ganz Wichtiges angesprochen und ich finde, also das ist mein Weg, ich habe für mich beschlossen, dass ich versuchen möchte, eine Balance hinzubekommen aus eben nicht immer nur lächeln, sondern eine Balance aus, ich bin stabil, so stabil wie ich sein kann, weil gerade, das wissen wir alle, Kinder, die sich im Schulumfeld oder insgesamt in ihrer Entwicklung vielleicht schwerer tun, die da vor größeren Hürden stehen, die brauchen eine Person, die da vorne ganz fest steht und signalisiert, ich bin sicher, du kannst dich anlehnen, ich kipp nicht um quasi. Und es ist sicher, mir zu folgen oder mit mir zu gehen sozusagen. Das ist für diese Kinder ganz wichtig. Und gleichzeitig aber nicht das Gefühl zu haben, eine leere Berufshülle zu sein. Ja, also so dieses, okay, das, was heute Morgen als Mama war, lasse ich weg. Das, was jetzt eben gerade im Lehrkräftezimmer war, lasse ich weg. Meine eigenen körperlichen Befindlichkeiten lasse ich weg und gehe als leere Berufshülle in diese Klasse, setze das so auf, wie so ein Kostüm und gehe dann rein. Sondern einen Balance aus, ich bin auch ein Mensch und auch mir passieren blöde Tage und ich gehe dann auch wirklich rein und bin dann natürlich nicht völlig, aufgelöst in dem, was vorher passiert ist, sondern atme natürlich einmal durch, gehe rein und bin dann aber auch ganz authentisch, ne, und sage, oh, wisst ihr was? Ich bin echt noch ein bisschen müde. Ich bin heute so früh mit meiner, das sage ich dann auch so, meine kleine Tochter war heute Morgen so früh wach, um 5, könnt ihr euch das vorstellen, so früh aufstehen. Und dann kommen in der Regel, ja, ich bin auch noch müde und so. Früh aufstehen mag ich auch nicht. Ja, meine kleine Schwester war heute auch so früh wach. Also dann ergibt sich so ein kurzes Gespräch. Und ich sage Kindern auch, wie ich mich fühle und gehe da, ne, das ist ja auch ein Teil von Beziehungsarbeit, Vorbild sein und das Lernen am Modell. Und dann sage ich, oh, ich bin wirklich noch ein bisschen müde. Wisst ihr was? Wollen wir mal so eine Ruheminute machen, damit ich mal so im Klassenzimmer richtig ankommen kann bei euch oder wir zusammen ankommen können? Und dann mache ich zum Beispiel so ein Tonsignal irgendwie und dann sagen wir so, jetzt machen wir mal eine Minute so ganz ruhig atmen und dann machen wir das. Und dann sage ich hinterher, Dankeschön, jetzt bin ich richtig hier angekommen, das war jetzt super, ne? Und dann habe ich ihm gleich so eine kleine Strategie mitvermittelt. Ich habe mich als Mensch geöffnet, habe gesagt, ich habe auch mal einen blöden Morgen und mir passiert auch nicht immer nur Gutes. Und ich habe positive wie herausfordernde Gefühle. Das ändert aber nichts daran, dass ich sehr gern bei euch bin. Und das ändert auch nichts daran, dass ich einen guten Blick darauf habe, was man, wie man damit dann umgehen kann. Und dann habe ich mich geöffnet und auch gesagt, meine Bedürfnisse hier im Klassenzimmer, nämlich einmal kurz einen Moment Ruhe, um hier anzukommen, sind auch wichtig. Eure sind wichtig, meine sind wichtig und wie bringen wir das jetzt zusammen? Also eine Balance schaffen aus sicherer Hafen sein, eine stabile Lehrkraft sein, eine stabile Andock-Person sein und gleichzeitig aber mir auch erlauben, eine echte Person zu sein, weil sonst funktioniert das auch nicht. Das merken Kinder sofort, wenn man nicht authentisch ist und da jetzt wirklich so ein Kostüm überstülpen würde. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Teil, da seine Authentizität zu wahren und auch mit ins Klassenzimmer zu nehmen.
Ach, wie wunderbar du das beschreibst. Authentizität ist so, so unfassbar wichtig. Und was du ja auch jetzt gezeigt hast, ist auch die Pflege einer positiven, gesunden Fehlerkultur. Auch das, und mit Fehlerkultur meine ich auch die starken Gefühle, die da Platz haben dürfen. Und all das, was sich nicht gut anfühlt. Für Kinder fühlt es sich oft nicht gut an, einen Fehler zu machen oder ein starkes Gefühl zu haben. Und als Vorbild dazustehen und zu zeigen, auch ich habe diese Momente und ich teile sie sehr gerne mit euch, weil eigentlich mit diesen Gefühlen sitzen wir alle im gleichen Boot. Ich bin zwar der Kapitän, wie du so schön sagst, ich kann das Boot sehr gut führen, aber was so die Gefühle betrifft, da sitzen wir wirklich gemeinsam im Boot und wir dürfen das auch teilen. Ja. Und diese Ruheminute, wie schön ist die? Die merke ich mir einfach wirklich, ohne was zu tun, nur eine ruhige Minute. Ich habe bisher immer so ein weißes Blatt herumgegeben, so mit der Herausforderung, dass wir so wenig wie möglich hören.
Und, auch eine schöne Übung dafür.
Auch eine wunderschöne, achtsame Übung. Und leite das eigentlich auch genauso ein. Also jetzt ist es mir zu laut oder jetzt merke ich, es geht mir nicht so, wie ich es gerne möchte. Versuchen wir es mal mit diesem Blatt. Wir geben es im Kreis herum und damit wir alle wieder uns fassen können und gut zusammenarbeiten. Und solche kleine Momente, solche kleine achtsame Übungen, die wirken einfach Wunder. Das
ist ja,
sowas Tolles. Jetzt haben wir im Klassenzimmer ja so viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Ja.
Und wenn wir jetzt so an das Bedürfnisorientierte denken, zu Hause ist es ja schon schwierig, du hast auch drei Kinder, ich habe drei Kinder. Meine Kinder sind so unterschiedlich, also unterschiedlicher könnten die gar nicht sein mit ihren Bedürfnissen. Und schon zu Hause fällt es mir nicht immer einfach, wirklich auf alle Bedürfnisse einzugehen, weil ich ja noch meine eigenen Bedürfnisse habe. Und im Klassenzimmer haben wir irgendwie 20, 25 Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wie gehst du damit um?
Also da bin ich auch immer ganz, ganz viel im Austausch, auch mit dem Nachwuchs und mit ReferendarInnen, weil die sagen, oh nee, das macht total Sinn. Und Lernen muss natürlich auch individuelle Anteile haben, sonst hat das ja schnell irgendwie eine Grenze, wenn das gar nicht zu mir passt, diese Lernart. Und ich sage dann immer, dass dazu nicht nur gehört, zu erkennen, wie wichtig das ist, sondern auch, sich von so traditionellen Strukturen zu lösen. Und wenn ich jetzt mal so ganz plakativ sage, ich habe ein Klassenzimmer, das ungefähr so viele Kinder einschließt, ne? Also so ganz engen Rahmen hat, eine ganz enge Form der Arbeitsmöglichkeiten, der Sitzmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also so ein ganz klassisch traditionelles Klassenzimmer. Dann schließt das eine kleine Gruppe von Kindern ein. Und wenn ich dann sage, ich lasse das so, aber ich möchte mich eigentlich den Bedürfnissen der Kinder öffnen, dann werde ich mich sehr schnell an Grenzen bringen, weil ich ja dann nur damit beschäftigt bin, alle Kinder, die aus diesem sehr engen Rahmen rausfallen, irgendwie zu versorgen. Okay, du brauchst gerade das, dann gebe ich dir das und das. Du brauchst gerade das, okay, wie organisiere ich das jetzt noch? Und dann, das ist uferlos und bringt mich mit Sicherheit sehr schnell an Energiegrenzen. Und Mein Weg ist zu sagen, ich muss diesen ganzen Rahmen verändern. Je größer ich den Rahmen fasse, je mehr Kinder, Persönlichkeiten und Bedürfnisse ich von Beginn an mitdenke, umso leichter, in Anführungsstrichen, mache ich es mir und meiner Lerngruppe. Das heißt bei mir, ich versuche, so weit wie das an meiner Schule möglich ist. Schulsituationen sind unglaublich unterschiedlich, von den Kindern, den Lehrkräften, den finanziellen Möglichkeiten, den räumlichen und so weiter. Aber ich gucke immer, wie weit komme ich in meinem Setting, wie weit kann ich hier das Ganze öffnen? Kann ich ein Klassenzimmer schaffen, das von vornherein Kinder mit einschließt, die ganz viel Bewegung beim Lernen brauchen und Kinder, die eher Rückzug und Ruhe und für sich sein brauchen? Kriege ich irgendwie durch Tische verschieben, Ecken ausnutzen, mich bestimmten flexiblen Sitzmöglichkeiten zu öffnen, kriege ich das hin, beide Bedürfnisse hier irgendwie in diesem Klassenzimmer unterzubringen? In der Regel kriegt man das hin, indem man einfach Bereiche schafft, in denen gemeinsames, kooperatives Arbeiten angedacht ist. Vielleicht darf ich sogar in meiner Schule den Flur mit dazu nehmen, wenn das möglich ist, indem ich Sitzplätze schaffe, die abgeschirmt sind, zur Wand gerichtet, also so von der Lerngruppe weg, sodass ich meine Ruhe habe, indem ich Kopfhörer zur Verfügung stelle. Wenn ich merke, ich schaffe nicht so große Bewegungsflächen, kann ich vielleicht kleine Dinge anbieten, die kleine Bewegungen ermöglichen. Eine kleine Kiste, wo Klammern drin sind, die Kinder so drücken können. So überlege ich, was sind so, das hat viel mit Beobachtung zu tun und natürlich auch einen gewissen Erfahrungswert. Was sind denn so Lernbedürfnisse, was sind Bedürfnisse einzelner Kinder, was gibt es da für ein Spektrum und wie kann ich vor allen Dingen meinen Klassenraum, bei mir hat das viel mit dem Klassenraum auch zu tun, wie kann ich den so gestalten, dass da möglichst viele Persönlichkeiten von Anfang an reinpassen, sodass ich mich nicht zerreißen muss, an diesem Rahmen festzuhalten und dann die ganzen Kinder, die da nicht reinpassen, irgendwie versorgen muss, sondern dass das von vornherein ein Ich denke dich mit und Angebot ist sozusagen. Und damit fahre ich ganz gut, sage ich mal, denn ich merke, dass Kinder allein schon, selbst wenn sie nicht immer alles nutzen, ganz kompetent, das ist ja auch ein Prozess, sage ich mal, merke ich doch, dass sie spüren, dass sie in ihrer Persönlichkeit hier ernst genommen werden, dass es diese Angebote gibt, dass es ein Klassenzimmer gibt, das offen ist und versucht, an möglichst viel zu denken oder eine Lernumgebung, die an möglichst viel versucht zu denken. Das ist schon so ein Grundgefühl von, ich muss jetzt nicht versuchen, auf Biegen und Brechen in diesen kleinen Rahmen da reinzupassen, sondern es wird eher geschaut, wie der Rahmen und ich gut zusammenpassen können, ne? Und das ist auch wieder so ein Puzzlestück in bindungs- und beziehungsorientiertem Arbeiten, eben zu schauen, was brauchst du und wie kann das von vornherein hier in Ordnung sein?
Das ist so ein wichtiger Punkt. Julius Kuhl von der Persönlichkeitsinteraktionstheorie entwickelt, er hat genau das Gleiche gemacht, alle Bedürfnisse mal angeschaut, oder es gibt ja so viele, kann man überhaupt alle Bedürfnisse anschauen, aber er hat versucht, so gut wie möglich zu bündeln. Und genau. Dann hat er so vier Antriebskräfte hat er entwickelt, so den bedürfnisorientierten Typ, oder Kind oder Menschen, die Leistungsmotivation, die Beziehungsmotivation auch und die Machtorientierten. Und er hat das so gebündelt und ich finde es so schön, wie du das beschreibst, dass wenn wir versuchen, ob es jetzt diese vier sind, die ich jetzt besonders auch hilfreich finde, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause, an meine Kinder zu Hause denken, aber auch ans Klassenzimmer. Aber du führst das noch weiter mit Bedürfnissen wie Bewegung, Rhythmisierung, vielleicht sogar die Lerntypen, über die wir nachdenken können, dass da so viel wie möglich visualisiert wird, auditiv geboten wird und dass da wirklich die verschiedensten Bedürfnisse auch ihre Entfaltung oder sich entfalten können. Und das ist etwas, was wir machen können, indem wir ja eigentlich groß denken und jetzt nicht ständig uns eingeengt fühlen, weil wir das Gefühl haben, auf jedes Bedürfnis jeden Moment eingehen zu müssen.
Ja, und das ist auch ganz wichtig, das können wir auch nicht. Ne? Ich kann auch meine eigenen Bedürfnisse nicht die ganze Zeit, zu jeder Zeit, im Moment sofort erfüllen. Es ist sicherlich auch ein wichtiger Weg, gerade wenn wir uns eben in Gemeinschaft bewegen, immer zu gucken, es ist immer eine Abstimmung zwischen dem, was mir jetzt gerade wichtig ist, zwischen dem, was aber für die Lerngruppe wichtig ist, also da irgendwie einen Einklang hinzubekommen und auch zu lernen, wann ist es okay zu sagen, okay, im Sinne der Gemeinschaft gehe ich einen Schritt zurück, gebe einen Schritt ab sozusagen und finde Kompromisse. Das sind total wichtige Energien und Lernprozesse im sozialen Lernen, die man auch zulassen muss. Ne? Die darf ich auch gar nicht immer so wegräumen. Und auch zu lernen, so ein bisschen zu unterscheiden, welches Bedürfnis verträgt einen kleinen Aufschub. Ne, auf die Toilette gehen nicht, das sind so Grundbedürfnisse, da zum Beispiel, das ist bei mir auch ein Teil der Beziehungsarbeit und Bedürfnisorientierung, zu sagen, dass so ganz grundlegende Bedürfnisse, ne, in dieser Pyramide, die so am wichtigsten sind, also gerade so diese physiologischen Grundbedürfnisse, dass die zu jeder Zeit den Kindern zustehen. Essen, trinken, auf die Toilette gehen ist zu jeder Zeit erlaubt. Es sei denn, es gibt mal also ich muss wirklich noch einen Satz sagen, der jetzt wirklich ganz dolle wichtig ist. Ne? Die Sekunde kriege ich dann vielleicht noch. Aber zu sagen, nein, das dürft ihr jederzeit und es ist wichtig, dass euer Körper gut versorgt ist. Ich schiebe ein Bedürfnis jetzt vielleicht auch mal eine Zeit lang noch auf, vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch bis in die nächste Stunde, je nachdem. Und sowas aushalten zu lernen oder auch zu gucken, okay, ist jetzt mein Bedürfnis hier das Wichtigere oder ist vielleicht wichtig, dass wir als Lerngruppe etwas schaffen? Das sind so ganz, ganz wichtige Prozesse, die ich auch zulassen möchte und dementsprechend natürlich mich nicht zerreiße, jedes Bedürfnis eines jeden Kindes und meiner eigenen die ganze Zeit zu erfüllen. Das würde wichtige Lernprozesse nehmen und ist auch einfach nicht möglich. Das würde uns sehr schnell an Grenzen bringen. Ne? Und wie gesagt, dahinter steckt Reibung und hinter Reibung steckt Energie und diese Energie gut begleitet in eben so einem sicheren, grundsicheren Raum, sag ich mal, die kann ganz tolle Dinge. Die kann man ganz positiv aufnehmen und gut damit arbeiten.
Du sagst so schön, wir können nicht jedes Bedürfnis erfüllen, aber wir können es auch nicht entdecken, jedes Bedürfnis. Ja. Also es ist einfach nicht einfach. Und es ist ganz klar, dass hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis, das nicht zum Zuge kommt. Und es ist nicht immer möglich, da wirklich Einblick zu erhalten. Was wir tun können, ist Fragen stellen, wenn wir die Möglichkeit haben. Was brauchst du, was kann ich noch tun? Und da mit Fragen das versuchen, vor allem, wenn ein Verhalten sich immer wieder wiederholt,
ja.
Wirklich auch Zeit nehmen, auf ein individuelles Bedürfnis da wirklich Einblick zu erhalten und mehr zu erfahren, sich diese Zeit nehmen, das lohnt sich sehr, sehr oft, damit wir da wirklich, das ist ja auch enorm wichtig für die Beziehung. Vor allem, wenn sich immer wieder das Gleiche wiederholt, dann können wir wissen, irgendetwas steckt dahinter und ich weiß es einfach noch nicht. Es ist so schwierig und es ist eine Nuss, die ich knacken möchte und ich nehme jetzt die Zeit und ich frage meine Fragen und versuche wirklich und nur schon diese Zeit und Energie, die ich mir nehme, um da mehr über dieses Bedürfnis zu erfahren, das ist auch etwas Wunderschönes.
Ja, total. Und dieses, also gerade wie du sagst, ne, das, wenn wir anfangen zu gucken, was steckt hier dahinter, was hat welches Kind gerade für ein Bedürfnis, auch das ist ein riesiges Feld. Und da zu gucken, welche drängen sich in dieser Lerngruppe mit diesen Kindern in unserer Dynamik an diesem Ort auf. Und da, bei denen fange ich mal an. Und es gibt immer welche, die sich sehr, sehr doll aufdrängen. Es gibt einfach Gruppen, da merkt man, die sind immer am Kribbeln und Hibbeln. Da muss ich einfach drüber nachdenken, ist hier gerade, also ist das eine Gruppe, die viel, viel Bewegung braucht, die viel, die kurze Konzentrationsphasen hat und schnelle Wechsel braucht, immer wieder. Ne? So erstmal so kleine Konzentrationsphasen, dann wieder eine Pause. Was für eine Art von Pause und so weiter. Das ist ja auch ein sehr großer Reflexionsprozess für mich und meinen Unterricht. Und das ist was, das wird meiner Meinung nach in der Ausbildung viel zu wenig vermittelt. Wir kriegen gut was mit an die Hand, wenn es um so didaktische Modelle geht und wenn es um Fachinhalte geht. Und das ist auch wichtig, dass wir das gut aufbereiten und kindgerecht aufbereiten können. Was wir aber machen, wenn eine Lerngruppe eben nicht die von mir angedachten 15 Minuten durchhält in dieser Arbeitsphase, ne? Und da überhaupt wahrzunehmen, warum werden die jetzt gerade so unruhig? Was steckt dahinter? Was ist da los? Ist es ein Bewegungsbedürfnis? Ist es, wissen sie nicht, was sie zu tun haben? Habe ich nicht gut genug erklärt? Habe ich es, passt die Lernform, die ich ausgewählt oder passt die Lernumgebung, die ich ausgewählt habe? Wenn wir uns darauf einlassen, dann tun wir nicht nur den Kindern etwas sehr Gutes, sondern entwickeln auch unser Tun extrem weiter. Ne? Wenn wir eben nicht sagen, also der klassische Weg ist so, ich habe mir jetzt aber diese 15 Minuten Arbeitsphase da hingesetzt und die brauchen wir auch. Und dann stelle ich vielleicht noch einen Timer, damit die es auch richtig sehen können. Und dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Regelrahmen einzuhalten. Jetzt aber noch die 3 Minuten, jetzt wieder leise werden. Und dann, also dann brauche ich auch wahnsinnig viel Energie, diesen Regelrahmen aufrecht zu erhalten, die Kinder in dieser Arbeitsphase da irgendwie, die da so durchzuwursteln. Und der langfristige Effekt fehlt aber, ne? Weil ganz oft gefragt wird, ja, diese Zeit dafür nehmen und so, oh, das ist so viel Energie und lohnt sich das? Immer wieder an einem Rahmen festzuhalten, der für die Kinder nicht passt und für ihr Lernen nicht passt und an dem festzuhalten, weil der so in meinem Verlaufsplan drinsteht oder weil halt so die Regeln sind oder man das schon immer so gemacht hat, das wird mich langfristig wahrscheinlich viel mehr Energie kosten, weil ich nichts mitnehme dann. Ich denke, gut, das hat jetzt nicht so geklappt, warum haben die sich denn da nicht dran? Da muss ich das nächste Mal halt strenger sein und noch mehr auf diesen Regelrahmen pochen. Und so schleppe ich mich dann von Phase zu Phase, komme aber vielleicht nicht weiter, verhärte vielleicht sogar noch irgendwie so Beziehungskonflikte, weil die Kinder merken, irgendwie werden wir hier nicht ernst genommen, wir sollen uns anstrengen, will ich ja auch irgendwie, aber kriege ich nicht hin, dann passieren da ungute Dynamiken. Ich bin als Lehrkraft irgendwie total unzufrieden, weil ich immer denke, meine Lerngruppe, das funktioniert irgendwie nicht und die lassen sich auf diese Arbeitsphasen nicht ein. Wenn ich aber sage, okay, warum haben die diese 15 Minuten nicht durchgehalten? Ist das zu lang angesetzt? Ist die Lernumgebung nicht die, die sie brauchen, um diese 15 Minuten durchzuhalten? Muss ich eine andere Rhythmisierung ansetzen? Was braucht diese Lerngruppe? Was brauchen die Kinder? Und daran arbeite, dann ist es am Anfang einmal Energieaufwand, der sich aber langfristig für mich und in meiner Erfahrung immer sehr, sehr arg lohnt. Für die Beziehung, für das Lernen selber, das ja auch unser Ziel ist. Wir möchten den Kindern ja ein nachhaltiges und positives Lernen ermöglichen. Und etwas, das einmal Energie kostet, natürlich, aber sich ganz langfristig auszahlt.
Ja, und das ist das, was uns weiterbringt, wie du sagst, diese Reflexion und dieses Nachdenken. Und ich brauche jetzt dieses Wort zweifeln auch manchmal.
Natürlich. Okay,
das ist wirklich. Also Zweifel ist ja so ein Begriff, der sehr negativ klingt, ist er ja oft auch. Aber manchmal kann er eben wirklich viel Gutes auch bewirken. Wenn ich denke, hey, also das hat ja dich auch weitergebracht, so dieses Bündeln, diese Bedürfnisse und immer wieder reflektieren und nachdenken und vielleicht eben auch ein bisschen zweifeln und dann Neues probieren und diese Gespräche und erkennen, ah, das habe ich noch nicht, das versuche ich jetzt noch. Das ist so etwas Wertvolles. Und je mehr wir das integrieren können und leben können, desto mehr Wachstum werden wir auch erleben im Klassenzimmer. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, was ich jeder Lehrperson wünsche. Ich möchte mit dir gerne noch darüber sprechen, so über Konflikte, Streit im Klassenzimmer. Also wir hatten es ja jetzt schon über Beziehung zu den Kindern, auch die Beziehung, so die Selbstregulation, wie wir mit uns selbst umgehen können. Aber jetzt noch die Beziehung im Klassenzimmer unter den Kindern. Und dann dort gibt es ja Konflikte und Streit und auch diese Aussage, das ist nicht fair. Wie gehst du mit dem um, wenn jetzt du etwas tust wie ein Kind und dann hörst du aus einer anderen Ecke, aber das ist nicht fair und ich habe das nicht erhalten oder ja, oder eben diese Konflikte, die dann entstehen, vielleicht auch nicht direkt, sondern indirekt durch das, was halt Kinder so beobachten. Wie gehst du mit solchen Spannungen um unter den Kindern?
Ja, wenn Kinder sagen, etwas ist unfair, dann ist das, wo ich aufhorche, ne? Wo ich schon sage, okay. Denn dahinter steckt ja ein Ich und das, was ich brauche, wird hier nicht gesehen. Und das ist eine wichtige Rückmeldung, ne? Wenn das so, man kriegt ja schon ein Gespür für seine Kinder und für seine Lerngruppe. Und wenn man merkt, oh, das Kind hat heute eh keinen guten Tag und es war, ne, da war noch ein Streit in der Pause und dann sitzt es und dann ist eh alles blöd. Das kann mal so eine Momentaufnahme sein, wo ich sage, ja, vielleicht ist morgen ein neuer Tag. Wenn das aber häufig passiert, wie du sagst, ne, so dieses, wenn Dinge doch vermehrt auftreten, wenn es nicht nur ein Kind ist, das das äußert, und eben in einer bestimmten Häufung, dann ist schon wichtig, da hinzuschauen. Es gibt so verschiedene Ansatzpunkte. Das macht unseren Beruf ja so herausfordernd und komplex.
Spannend.
Spannend, absolut. Ne? Und das ist aber ganz wichtig, dass wir zeigen, wie anspruchsvoll dieser Beruf ist. Ne? Gerade zum Grundschulbereich, was darf ich mir und durfte ich mir anhören über uns Basteltanten. Und wenn man dann mal zeigt, was es heißt, eine Lerngruppe kompetent zu begleiten, Kinder in ihren Lernprozessen kompetent zu begleiten und dieses Feld mal aufmacht, was da alles reingehört und was gleichzeitig in dir und in deiner Beobachtung, in deinen Handlungen passieren muss, um diese Fäden zusammenzuhalten, dann hoffe ich, dass eine gewisse, ein höherer Respekt vor diesem Beruf ja, mal in den Köpfen ankommt, das würde ich mir sehr wünschen, gerade in solchen Dingen zum Beispiel. Also zum einen gehe ich immer auf die Präventionsebene, also das eine sind die vorliegenden Konflikte, aber ich kann viel davon eben schon auch wieder durch dieses Öffnen unterbinden. Wenn ein Kind grundlegend das Gefühl hat, es ist nicht dieser Rahmen, und dann gibt es so Kinder, die kriegen so Sonderbehandlung, weil die halt aus irgendwelchen Gründen in diesen klitzekleinen Rahmen da nicht reinpassen, dann kann das solche Dynamiken entwickeln. Ne? Gerade wenn dann Kinder merken, na, ich passe aber auch nicht immer in den Rahmen oder ich passe nur in diesen Rahmen, weil ich mich mega doll anstrenge. Und der da hinten, der kriegt das aber einfach so als Zugeständnis. Der muss das und das nicht machen. Ne? Und dann ist das wirklich ein Nährboden für genau solche Gedanken bei Kindern, verständlicherweise. Wenn ich den Rahmen öffne und sage, hey, was brauchst du? Dieses Angebot ist einfach da, das steht hier jedem zu. Vielleicht braucht, das erkläre ich immer, es gibt, nehmen wir mal als Beispiel ein Kind, das einfach Bewegung in den Händen braucht, um seine Konzentration zu halten. Und ich habe einfach so eine Fidget-Box, wo einfach Dinge drin sind, die sich da völlig frei rausnehmen können. Sei es irgendwelche Massageringe für den Finger, kleine Klammern, irgendwas, um die Hände in Bewegung zu halten und das Gehirn auf dem Konzentrationspfad zu halten. Wenn ich jetzt sage, diese Box ist für das Kind und das Kind, weil die beiden, die brauchen das ganz dringend. Natürlich haben erstens die beiden dann eine Sonderrolle, was die mit Sicherheit auch irgendwann blöd finden werden. Und dann entstehen diese Dynamiken. Wenn ich aber sage, diese Box ist da, ich weiß, dass das und das Kind das ganz besonders brauchen, aber jedes Kind darf da rangehen. Dann gibt es meist so dieses am Anfang probieren alle und wollen und ne, aus. Am Ende pendelt sich meist ganz natürlich ein, dass es die Kinder nutzen, die das wirklich brauchen in dem Moment. Und der Rest, weil das Gehirn das eben gar nicht so einfordert, denkt dann irgendwann schon gar nicht mehr dran. Aber dann ergibt sich quasi das gleiche Bild. Es nutzen die, die es brauchen, aber ohne dieses, wieso dürfen die? Weil ich weiß, ich dürfte ja auch, wenn ich wollte. Ja, das ist so diese Präventionsebene, je größer der Rahmen, je mehr mitgedacht wird, umso weniger kriegen einzelne Kinder so diese, ich muss jetzt hier um mein Recht kämpfen. Und kämpfen heißt dann manchmal in den Konflikt gehen. Das Zweite ist die Haltung gegenüber solchen Konflikten. Mal waren wir auf einer ganz tollen Fortbildung zu Kindern mit emotional-sozialen Störungen. Klingt gehaltvoll, war es auch, aber es war wirklich eine unglaublich gute Fortbildung. Und da stand ein Professor vorne und hat gesagt, dass wir den Blick auf Konflikte verändern müssen. Ne? Für uns ist das so ein, das darf nicht passieren. Warum darf das nicht passieren? Weil wir unseren Unterricht durchbringen wollen. Und Das kriegen wir ganz oft beigebracht, so der Unterricht, das Lernziel, das muss erreicht werden in dieser Stunde. Wir werden genauso geprüft, ne? Lernziel in dieser geplanten Zeit durchbringen. Und alles, was das irgendwie torpediert, Konflikte, herausforderndes Verhalten, Verzögerungen und so weiter, nehmen wir als etwas wahr, was wir unterbinden müssen. Das darf da nicht sein, weil dann kriegen wir den Unterricht nicht mehr durch. Und zeitgemäße Bildung muss weg von diesen, nur diese kognitiven Lernprozesse im Sinne von fachlichen Lernprozessen. Das sind die, die was wert sind. Und der Rest, der darf so nebenbei mal laufen, meinetwegen, aber nur, wenn das gerade mir passt und wenn wir dann trotzdem den Unterricht schaffen. Wenn ich aber sage, so ein Konflikt, ne, das war das, was ich vorhin gesagt habe, hat Reibung und da steckt was dahinter und daran können wir gerade alle wachsen. Das ist ein ganz, ganz was Wichtiges, was da passiert. Nicht bei jedem klitzekleinen Konflikt, aber bei denen, wo man merkt, die kommen immer wieder, die tauchen auf oder die sind gerade so wichtig, dieser Lerngruppe, die nehmen wir und gucken positiv darauf. Dieser Konflikt ist jetzt ein Moment, an dem alle Kinder was lernen können, ich was lernen kann, ich meinen Unterricht vielleicht weiterentwickeln kann und dieser Blick auf solche Momente weg von, das ist eine Störung, die muss weg, 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 damit ich meinen Unterricht schaffe, hin zu, das kann auch was ganz, ganz Wertvolles sein. Was für ein Glück, dass das jetzt passiert, um es mal übertrieben zu sagen. Denn da kommt was an die Oberfläche, was wir jetzt nicht noch 3 Monate irgendwo brodelnd mit uns schleppen, sondern was wir jetzt hier angehen können und daran lernen und wachsen können. Und ich finde, allein diese Haltung hilft mir schon, nicht zu denken, oh, jetzt, nee, jetzt nicht, sondern also einfach einen anderen Blick darauf zu haben. Und dann, ich habe in meinem Klassenzimmer dann tatsächlich relativ wenig von diesem, wieso darf der denn jetzt, aber ich nicht, weil das einfach gar nicht so oft auftritt, dass jemand was darf, was wer anders nicht darf. Und dann gehe ich meist in die Einzelsituation, ne, wenn jetzt wirklich ein Kind sagt, und der darf immer und immer, machst du nur bei dem, dann schnappe ich mir das Kind und spreche mit ihm darüber, an welchen Stellen es sich denn von mir sowas wünschen würde und was ich da machen kann. Und in der Regel kommen wir da ganz gut auf den Zweig. Das heißt, diese Art von Konflikten habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel, diese Sonderrollenkonflikte. Also ich habe Konflikte im Klassenzimmer, das ist klar in so einer Lerngruppe, aber so diese Unfair-Konflikte habe ich durch Prävention und eben diesen Blick darauf, dass wenn sowas auftaucht, dann gehe ich da auch rein und schnapp mir das Kind. Oder wenn das mehrere packen, dann haben wir so einen Klassenrat zum Beispiel. Da wissen die Kinder, wenn sowas langfristig auftritt, dass da ein Ort ist, wo wir solche Sachen besprechen, ob noch andere das Gefühl haben. Und dann überlegen wir, wie wir das verändern können, was wir machen können. Dadurch begegne ich diesen Sachen, glaube ich, ganz gut. Hoffe ich. und habe die gar nicht so viel.
Deshalb ist Empathie so wichtig im Klassenzimmer. Und ich denke, wenn wir als Lehrkräfte empathisch mit Kindern umgehen und auch mit dem Verhalten eines Kindes oder eben mit den Bedürfnissen, die das Kind hat, wenn wir diese Empathie leben, dann sehen die Kinder doch das, sie beobachten das. Und es ist ein natürlicher Prozess, dass das dann immer mehr auch gelebt wird unter den Kindern und sie diese Fähigkeit entwickeln, auch empathisch miteinander zu sein und auf die Bedürfnisse vom anderen Kind zu schauen und genau auf die besonderen Bedürfnisse des anderen Kindes, dass sie dann wie verstehen, ah, dieses Kind nimmt jetzt diesen Gegenstand, weil das hilft ihm, er braucht das, ich brauche etwas anderes. Und diese Gespräche auch, dass wir alle individuelle Herausforderungen, individuelle Bedürfnisse, das sind so unfassbar wichtige Klassengespräche. Und je mehr wir die führen, desto bereichernder ist es für die Klasse und desto mehr verstehen sie das auch. Oh, wir sind alle verschieden, wir sind alle einzigartig.
Und das ist so, so wichtig, ne? Gerade jetzt in diesem Schulprozess. Wir machen alles gleich, ne? Schule, gerade so traditionelle Schule, setzt ja sehr auf Gleichschritt und Gleichsein und auch Förderung, sei sie auch mit den allerbesten Intentionen, und individuelle Förderung ist auch wichtig, das möchte ich gar nicht sagen. Trotzdem ist das Ziel oft, alle auf ein gleiches Niveau zu ziehen, sowohl im Lernverhalten, im Sozialverhalten, aber natürlich auch im kognitiven Lernverhalten, im fachlichen Lernverhalten. Und da zu sagen, nee, wir können nicht alle alles gleich gut und wir lernen nicht alle auf die gleiche Weise. Und Unterschiedlichkeit ist was ganz, ganz Gutes, auch wieder eine ganz gute Dynamik, denn mit dem, was du kannst, leistest du einen wichtigen Beitrag für uns. Mit dem, was du kannst, leistest du einen wichtigen Beitrag, zu zeigen, dass, was das für einen Wert hat, wenn wir unterschiedlich sind. Und das immer wieder rauszuarbeiten, ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine große Aufgabe, ne? Also das wir sprechen hier so darüber und welchen Wert das hat. Und dieser Wert ist für mich unumstritten. Und natürlich ist das aber dabei, das muss man die ganze Zeit im Blick haben. Ne? Das ist eine hohe Anforderung eben an unsere Empathie, an unser professionelles Beobachtungsvermögen, an unsere Beobachtungskompetenz, auch an unsere Interpretationskompetenz. Ne? Was ist jetzt hier das Ding, was steckt dahinter? Gesprächsführungskompetenz, ne? Wie führe ich mit so einem Kind so ein Gespräch? Oder wie führe ich mit Kindern Gespräche, die auch sehr individuell sind? Ne? Es gibt Kinder, die auch Charaktereigenschaften mitbringen, die solche Gespräche nicht so einfach machen. Ne? Und das sind alles Skills, die viel von uns fordern und auf die wir leider ein bisschen wenig vorbereitet werden, finde ich. Es wäre schöner, wenn das einfach mehr Teil der Ausbildung ist. Aber mir ist immer schon ganz wichtig zu sagen, dass Lehrkräfte dann mit mir im Austausch sind, sagen, ja, wie kriege ich das dann schnell hin? Schnell ist das nicht. Und es ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit, ne? Sich in Richtung dieser Art von Lernbegleitung zu entwickeln. Das ist ganz viel Arbeit mit mir selber. Das ist ganz viel neues Lernen, ganz viel hinschauen, ganz viel Zeit nehmen, die ja nicht immer so leicht zu erübrigen ist. Und mir ist schon wichtig zu sagen, dass das durchaus Arbeit ist, ganz, ganz, ganz viel Arbeit und nicht einfach so passiert. Ne? Also nur, weil man dann sagt, ich möchte das jetzt so machen, nicht enttäuscht sein, wenn am nächsten Tag im Klassenzimmer das nicht sofort so läuft, sondern wenn das ein Prozess ist und der auch mit ein bisschen Anstrengung verbunden ist.
Ja, und wie du sagst, Zeit, aber diese Zeit lohnt sich ja auch, weil sie schenkt dann so viel Energie und wir kriegen ja so viel, das uns dann gut tut. Und auch der ganze Schulalltag verläuft einfach viel anders.
Ja.
Und deshalb lohnt sich die Reflexion, es lohnt sich die Zeit und vor allem lohnt sich es auch wirklich Impulse zu holen, neue Impulse, neue Ideen und sich auch einen Austausch zu gönnen und zu holen. Ich finde, das passiert auch viel, viel zu wenig.
Ja.
Schulsetting. Ja. Und das ist etwas, was ich Schulen wünsche, wirklich diesen authentischen, ehrlichen Austausch untereinander.
Ja. Ja, definitiv. Und gerade wenn es so, das war ein ganz wertvoller Impuls, den ich vor einer Weile mal bekommen habe, der kollegiale Austausch, natürlich auch was so Ideen angeht und so, aber auch Kinder profitieren davon, wenn wir uns kollegial austauschen. Denn ich erlebe in der Regel, wenn wir uns über ein Kind austauschen, das jetzt vielleicht gerade vor besonderen Herausforderungen steht, das auch Lehrkräfte vor besondere Herausforderungen stellt, und dann hat man immer so das Gefühl, man schwimmt da so in seinem Teich und muss jetzt, ich komme mit diesem Kind nicht weiter. Und wenn du dann in den Austausch gehst und alle so, ja, oh, das geht mir auch gerade so, ich weiß nicht. Es gibt immer die eine Lehrkraft, die dann sagt, ich komme eigentlich gerade ganz gut mit dem Kind zurecht. Um dann zu sagen, was genau machst du denn gerade anders? Ne? Also das auch wirklich als Impuls zu nutzen. Nicht nur immer selber mit, was hat dieses Kind, wenn ich an meine Grenzen stoße, ist das okay? Und dann darf auch ich mir neue Impulse holen, zum Beispiel eben in so einer Gruppe dann. Und dann diese eine Lehrkraft, die sagt, wir sind gerade ganz gut in Verbindung, das Kind und ich. Und dann eben nicht sagen, toll, die kriegen das hin und ich nicht, sondern zu sagen, das ist ja super, was machst du gerade vielleicht anders als ich und was kann ich mitnehmen? Und daran hängt was in Beziehungsarbeit und Beziehung auf Augenhöhe ganz, ganz wichtig ist, nämlich das eigene Ego als Lehrkraft so ein bisschen vor der Tür zu lassen, sage ich mal, und wirklich zu verstehen, Ich bin ganz oft nicht gemeint. Ich bin der Blitzableiter, wenn Kinder Dinge äußern oder zeigen, dass hier irgendwas gerade nicht im Gleichgewicht ist. Dann bin ich die Person, die es abkriegt, weil ich vielleicht nah dran bin, weil wir vielleicht eine gute Beziehung haben. Oder warum auch immer, ich bin da und bin der Blitzableiter in diesem Moment. Aber zu trennen, ich selber bin gerade nicht gemeint. Das Kind hat nicht das Ziel, mich gerade ganz bewusst irgendwie zu Fall zu bringen, zu verletzen, zu ärgern. Diesem Kind, das tut gerade irgendwas für sich, um damit ein Bedürfnis nach oben kommt, damit ein Bedürfnis irgendwie so halbwegs befriedigt wird. Es gibt verschiedenste Gründe, aber das Kind tut gerade irgendwas für sich. Es versucht, sich zu stabilisieren, indem es irgendwas mit mir macht, ne, in diesem Moment. Aber dann zu verstehen, das ist jetzt hier nicht dazu gedacht, mir irgendwas Schlechtes zu tun. Und das war für mich so ein ganz wichtiges Learning, weil gerade so in den ersten Jahren hast du vielleicht deine eigene Schulzeit auch noch nicht unbedingt so verarbeitet. Die ist ja auch noch nicht so lange her. Und ich weiß, mich hat es damals unglaublich getriggert, wenn Kinder so getuschelt haben. Das war so mein Triggerpunkt. Hat jede Lehrkraft sicherlich einen anderen. Weil ich dann plötzlich wieder 13 war und dieses kleine, unsichere Mädchen, das schulisch erleben musste, wie ganz oft über einen getuschelt wurde. Und in mir ist dann sofort so ein Gefühl entstanden aus, oh, die nehmen mich hier nicht ernst, die reden jetzt über mich, die finden meinen Unterricht blöd, ne? Und habe dann dementsprechend vielleicht noch nicht so beziehungsorientiert reagiert, wie ich das heute tun würde, einfach weil ich mich extrem angegriffen gefühlt habe und es sehr, sehr persönlich genommen habe. Und wenn dann so starke Gefühle in uns hochkommen und wir die noch nicht so bearbeitet haben, vielleicht auch Erfahrung fehlt, dann reagieren wir deutlich heftiger, als wir das vielleicht im Laufe unserer Lernzeit dann tun. Und das gehört eben auch dazu, ne? Dieses Ego vor der Tür lassen, eigene Dinge bearbeiten, immer wieder, ich bin hier gerade nicht gemeint, ich bin vielleicht der Blitzableiter und ich bin die sich jetzt in diese Situation begeben muss, aber das Kind geht nicht bewusst gegen mich, sondern geht für sich einen Weg. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt dieses ganzen beziehungsorientierten Geflechts.
Ja, oh, wunderschön. Ich glaube, das können wir jetzt zum Schluss wirklich noch mitgeben, wie wichtig es ist, zu reflektieren und vielleicht sich am Schluss des Unterrichts oder des Schultages kurz Zeit nehmen und sich Gedanken darüber zu machen, was hat mich getriggert, wo habe ich gemerkt, dass mein Ego irgendwie gekitzelt wurde und es mir unangenehm wurde. Und ob ich jetzt das aufschreibe oder mir einfach Gedanken dazu mache, es ist so, so wertvoll. Und wir können so viel lernen, nur wenn wir uns selbst beobachten, wie wir auf verschiedene Dinge und Reaktionen und auch Konflikte reagieren, so können wir am besten wachsen.
Absolut. Und da würde ich also so als Schlusswort eben auch diese Fehlerkultur, die wir am Anfang angesprochen haben, die wir den Kindern zugestehen, auch uns selber zugestehen, ne, dass auch wir immer weiter lernen. Und es wird immer, egal wie viel ich schon weiß, Momente geben, wo ich denke, irks, das war jetzt vielleicht nicht die förderlichste Reaktion, aber dann ganz verzeihend mit sich sein und sagen, ja gut, das nehme ich jetzt mit. Gut, dass es hochgekommen ist. Ich jetzt weiß, dass da irgendwie ein Thema in mir ist, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und als kleinen, ganz konkreten Tipp, weil mir viele sagen, oh, es gibt dann so viele Tage, da gehe ich aus dem Klassenzimmer und ich will das eigentlich ganz anders machen und dann war es doch irgendwie doof. Gönnt euch und den Kindern am Ende einer Stunde oder am Ende eines Tages, je nachdem, einen guten Moment. Mir hat das ganz viel geholfen, deswegen habe ich am Ende meiner Stunden, so wie am Anfang so dieses, hey, wir connecten mal kurz, wie geht's euch, wie geht's mir, habe ich am Ende einer Stunde immer so einen kleinen Abschlusskreis, der kann ganz, ganz, ganz kurz sein, 2-3 Minuten, in dem wir ganz kurz darauf schauen, was heute so passiert ist, was wir geschafft haben, aber in dem man auch so Elemente einbauen kann, wie möchtest du dich heute bei einem Kind bedanken? Das ist ein Element bei mir in diesem Abschlusskreis. Oder gibt es etwas, das du noch sagen möchtest? Und das ist ganz oft der Moment, in dem ich zum Beispiel sage, oh Leute, vorhin, ne, als ich da echt so ein bisschen schlecht gelaunt war, das tut mir leid, da werde ich nachher noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was da vielleicht mit mir los war. da habe ich dann so die Möglichkeit, Ihnen nochmal was Positives mitzugeben. Wir haben auch immer eine kleine Entschuldigungszeit in diesem Abschlusskreis, mich vielleicht für etwas zu entschuldigen, wo ich dachte, oh, da wäre ich gerne ein bisschen ruhiger gewesen oder etwas, oder hätte gerne anders reagiert und Ihnen aber noch mitgeben, hey, das war überhaupt nicht euer Fehler und dann am Ende zu sagen, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, wie auch immer. Irgendwie also einen guten Moment am Ende zu schaffen, wo ich einen kleinen Moment habe, auch mal so blöde Situationen kurz nochmal in den Raum zu stellen und die etwas aufzulesen. Das hilft mir so, mit einem deutlich besseren Gefühl aus dem Klassenraum rauszugehen. Den Kindern auch, aber vor allen Dingen auch mir, ne? Dass ich nicht mit dieser Wolke über dem Kopf komplett nach Hause gehe.
Ich sage herzlichen Dank. Wunderschönes Schlusswort und für dieses wunderschöne Gespräch. Ich habe es so genossen. Ich könnte stundenlang mit dir jetzt noch darüber sprechen und habe mir auch noch so viele weitere Fragen geschrieben, aber wir haben keine Zeit mehr dafür. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung.
Wollte ich gerade sagen. Vielleicht finden wir nochmal zusammen.
Ja, genau. Herzlichen Dank
für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Vielen Dank.
Alles, alles Liebe, alles Gute.
Ebenso.
Danke, mach's gut.
Tschüss.